Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast, genauer gesagt neben mir, der Thomas Witzke. Hallo Thomas.
Hallo Rudi.
Und der Thomas ist bildender Künstler und arbeitet als Maler, Fotograf und Installationskünstler. Da bin ich jetzt gleich mal bei der ersten Frage so ein bisschen. Erzähl doch mal was so aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend. Woher kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Kunst gekommen? Einfach mal so ein bisschen.
Ja, gerne. Also danke erstmal für die Einladung auch. Ich bin in Heidenheim geboren und meine Eltern sind in den 60er Jahren dann nach Australien ausgewandert, aus Abenteuerlust. Da bin ich dann in Brisbane in Australien aufgewachsen. Wir sind dann Anfang der 70er zurück mit einem italienischen Dampfer rund um Afrika wieder nach Europa, in Genua angekommen und dann sind wir in München gelandet und da bin ich dann aufgewachsen in München, habe da auch studiert. Mhm. Und
ja. Inwieweit erinnerst du dich eigentlich noch an deine Zeit in Australien, in diesem Down Under?
Ja, für Kinder ist es super. Also wir waren ja Kinder, wir waren 6, 7 Jahre alt und als Kind ist es einfach pure Freiheit. Du lebst da am Strand und natürlich gehst du zur Schule, aber es ist ein großes Abenteuer. Für uns Kinder war das natürlich super, für meine Eltern, die mussten natürlich Brötchen verdienen, war das natürlich schwieriger. Mein Vater war dort Schweißer in der Schiffsindustrie, in der Schiffswerft, also das war ein Knochenjob. Mhm. Aber für uns war es natürlich eine tolle Zeit.
Also Brisbane ist ja am Meer.
Ja. Brisbane ist am Meer, genau.
Und dann mit einem Dampfer, aber ich denke auch, das war wahrscheinlich ein großes Erlebnis. Da. Also nicht einfach mal ins Flugzeug reinsitzen, sondern
naja, so damals waren die Flugzeuge noch teurer. Mhm. Und wir hatten nicht so viel Geld, meine Eltern hatten nicht so viel Geld für die Rückfahrt und da war der Dampfer einfach billiger. Mhm. Und wir sind da so über den Indischen Ozean geschippert, der Suezkanal war zu damals, deswegen mussten wir um Afrika rum.
Ah ja, das war so ein bisschen 3-Tage-Krieg oder 6 oder wie viele Tage auch immer. Also jedenfalls Krieg dann mal wieder.
Ich glaube, wir waren da 2 Monate unterwegs, sind dann auch in Stürme gekommen und also es war eine wilde Zeit.
Und wie alt warst du dann, als ihr dann in München angekommen
seid? Da war ich 9. Mhm. Mit 1970 sind wir dann in München angekommen mit 9. Mhm. Und da bin ich dann zur Schule gegangen, zur Grundschule erst und dann natürlich ins Gymnasium.
Da hast du natürlich von deinem Englisch profitiert, oder?
Also am Anfang haben sie mich sogar zwei Klassenstufen zurückgestuft, weil ich gar kein Deutsch mehr konnte.
Ach so, wegen Deutsch.
Ich habe nur Englisch gesprochen und musste dann, in Australien wäre ich in die 5. gekommen und hier musste ich dann wieder in die 3. zurück.
Ach so.
Wegen der Sprache eben, was ich natürlich schnell wieder gelernt habe. Ja, aber es ist natürlich.
Jetzt hätte ich es andersrum gedacht, dass man dich 2 Klassen vorgesetzt, weil du so gut Englisch konntest.
Ja.
Aber gut, habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Meine Englischnoten waren gar nicht so gut, weil ich halt viel gesprochen habe und die ganze Grammatik und diese Geschichten, das, was dann natürlich kommt und was auch wichtig ist im Gymnasium, da wird man dann, wenn man so viel Englisch spricht, wird man eher nachlässig. Also macht viel Nachlässigkeitsfehler.
Ja. Obwohl heute ist der Unterricht ja, wenn man so mitkriegt, ein bisschen anders, ein bisschen
mehr. Heute wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser.
Genau. Weil gerade, also es geht ja auch gerade ums gesprochene Wort. Das ist auch das, was ich früher zum Beispiel in Französisch vermisst habe. Ja, ich sage, da übersetzt man Sartre und nachher kann man keinen Kaffee bestellen.
So
ist ein bisschen übertrieben. Ja. Okay, dann ist er also aufs Gymnasium gegangen. Irgendwann macht man dann natürlich Abitur, klar. Hast du da so einen naturwissenschaftlichen Zug besucht oder war das so ein neusprachlicher, altsprachlicher?
Das war ein neusprachliches Gymnasium. Das heißt, ich bin erst in München aufs Gymnasium. Meine Eltern sind dann wieder weggezogen Ende der 70er. Da bin ich dann in Giengen aufs Gymnasium. Da habe ich Abitur gemacht. In Heidenheim bin ich auch wieder gelandet. Da habe ich dann auf dem Schiller-Gymnasium Kunstabitur gemacht. Also da schließt sich auch wieder ein Kreis. Und dann bin ich aber nach dem Abitur gleich wieder zum Studium nach München.
Also so ein Kreislauf, irgendwann dann doch wieder in Heidenheim in Ostalb und dann aber doch wieder nach München.
Genau.
Und ich habe jetzt auf meinem schlauen Zettel stehen, Kunstgeschichte hast du studiert. Mhm. Bevor wir jetzt zur Kunstgeschichte kommen, das hat ja alles mit Kunst zu tun. Ich habe dich ja auch als bildenden Künstler angekündigt. Wann hat denn eigentlich deine, ich sage jetzt mal Leidenschaft, sonst würde man es ja nicht machen, wann hat deine Leidenschaft für die Kunst angefangen?
Also ich wollte schon als Kind so mit 10, 12 Künstler werden. In Australien hatte ich noch die Idee, Haifischjäger zu werden, aber nachdem wir da gefährlich nicht mehr da waren, wollte ich, als wir nach Genua mit dem Dampfer nach Europa zurück sind, da hat Picasso noch gelebt, da wollte ich als Kind schon vom Dampfer nach Südfrankreich abhauen und Picasso besuchen, was aber nicht geklappt hat.
Und echt, so begeistert warst du, dass du als Kind überlegt hast, ich fahre jetzt darüber, wo hat das den Mont, man muss Ventimiglia, Menton irgendwo dann unter.
Ja,
irgendwo an der Côte d'Azur.
Genau, an der Côte d'Azur. Mhm. Ja, das war so halt so eine Idee.
Ja, aber es ist erstaunlich, ja, was man da
und
so.
Mein Großvater war auch Hobbymaler, der war eigentlich Industrieschlosser bei Voith in Heidenheim. Und er hat immer gemalt und wenn wir ihn besucht haben in dem Zimmer, da roch es, das war starker Kettenraucher, da roch es immer so nach einer Mischung aus Tabak und Nikotin und Terpentin und diesen Geruch, den habe ich geliebt als Kind. Also, und er hat immer seine ganzen Wände voll gemalt, wenn alles, also mit Bildern vollgehängt, wenn die Wände dann voll waren, hat er die Bilder in sein Auto gepackt und hat die verkauft, ist hausieren gegangen an die Wohnungen, in die Häuser und hat geklingelt, ob sie nicht ein Bild brauchen für ihr Wohnzimmer. Und wenn er das dann alles verkauft hatte, hat er das alles, das was er eingenommen hat, in Lindau auf der Spielbank verzockt. Und das fand ich super. Also ich bin kein Zocker, ich spiele nicht, aber die Idee war.
Ja, der hat halt gesagt, das war einfach sein Leben.
Also, ja, ja.
So ein bisschen. Aber das mit den Gerüchen, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja? Also manche Räume, also gerade auch so Ateliers, oder was ich komischerweise auch liebe, das ist so der Geruch von Motorenöl. Ja, das mache
ja,
ich
ja,
auch. Das
ja.
sind manchmal so Sachen, da entsteht irgendwas im Kopf, wenn es so riecht.
Ja, ich bin auch lange Motorrad gefahren und wenn ich sowas rieche, das ist, oder auch so, wenn ich Nikotin und Terpentinöl irgendwie so diese Mischung rieche, das ist, weckt ganz starke Erinnerungen. Mhm.
Also letztendlich ein Stück weit ein Opa für verantwortlich.
Ja, ja, das war so die Initialzündung letztlich. Das hat mir gefallen.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, du hast Kunstabitur gemacht. Was ist ein Kunstabitur?
Naja, Leistungskurs Kunst damals. Ach,
das
eben.
Gab's damals.
Das gab es damals schon als einer der ersten, glaube ich. Und da wollte ich auf jeden Fall dann Kunst studieren oder Kunstgeschichte. Ich habe dann sozusagen als Parkstudium Kunstgeschichte angefangen in München, weil ich da im Sommersemester anfangen konnte, beziehungsweise im Wintersemester damals. Und dann hat mir aber Kunstgeschichte so gut gefallen, dass ich bei der Kunstgeschichte geblieben bin. Und habe aber immer nebenbei auch Kunst gemacht und habe das aber immer, mich hat die Kunst immer aus einem historischen Standpunkt interessiert. Als Künstler, wieso arbeite ich so, wie ich jetzt arbeite? Wieso komme ich auf solche Ideen oder andere Künstler kommen auf ähnliche Ideen? Man ist ja auch irgendwelchen Zeitströmungen unterworfen. Und also dieser historische Aspekt, warum man gerade das macht, was man tut, das hat mich immer interessiert. Ja.
Vielleicht ein ganz kurzer Abriss, wie sieht denn eigentlich so ein Kunstgeschichte-Studium aus? Ich meine, Mathe habe ich selber studiert, da könnte ich jetzt was erzählen, aber wie sieht Kunstgeschichte aus?
Ja, also damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so, man hat halt ein Grundstudium und ein Hauptstudium. Es gibt Propädeutika, zum Teil relativ trockene Sachen, wissenschaftliches Arbeiten, diese ganzen Geschichten, also Denkmälerkunde war damals ganz wichtig. Da musste man dann wissen, in Bayern, wenn man eine Prüfung hatte, hat man ein Bild von irgendeinem Brunnen vorgesetzt gekriegt und man musste wissen, wo der steht. Ich wusste es meistens nicht.
Aber wahrscheinlich war das ja so entscheidend auch wieder nicht.
Nein, natürlich nicht. Also ich war auch nie ein Wissenschaftler. Ich habe das immer für meine eigene Arbeit studiert und immer mit diesem historischen Aspekt.
Habt ihr da eigentlich auch Exkursionen gemacht? Vielleicht doch mal nach mal Griechenland gefahren, mal die alten Steine angeguckt?
Ja, da gab es viele Exkursionen, aber ich hatte damals auch nicht das Geld dazu. Also ich bin da eher ins Oberbayerische dann gekommen. Und das war aber auch schön. Also nach Würzburg sind wir mal gefahren und in die Residenz angeguckt, solche Sachen. Aber es gab natürlich auch weitere Exkursionen, aber das haben dann die etwas reicheren Studenten gemacht.
Ja, gut. Dann hast du also irgendwann einen Abschluss gemacht. Wie heißt das? Ist das da eigentlich so Master of Arts oder was hat man denn da eigentlich für einen Titel hinterher?
Damals war das Magister, aber ich habe gar keinen Abschluss gemacht, weil ich habe dann so viel ausgestellt und habe das Studium mal abgebrochen. Ein klassischer Studienabbrecher. und habe dann einfach Kunst weitergemacht, weil ich einfach so, das war einfach mein Weg. Mhm. Ich wollte auch nie als Kunsthistoriker arbeiten, sondern immer als Künstler arbeiten.
Okay, du hast also gelernt, das heißt, dein Studium, soweit du absolviert hast, das diente halt oder dient dazu, dass also man einfach die Grundlagen für deine
14
Kunst
Semester, sind. Damals war das noch ordentlich.
Ja, normal.
Normal.
Genau. Gut, dann steht auf meinem Spickzettel, du hast dann auch noch eine Zusatzausbildungen zum Kunsttherapeuten und zum Mediendesigner gemacht. Jetzt erzähl doch mal auch schon.
Also diese Zusatzausbildung zum Kunsttherapeuten habe ich in München gemacht, bei der Professor Schottenlohr, die ist in München an der Kunstakademie. Die habe ich auch abgeschlossen und das hat mich immer interessiert, natürlich die Arbeit mit Menschen, als Künstler auch. Und da ist die Kunsttherapie dann natürlich nicht weit weg. Letztendlich habe ich dann aber nicht als Kunsttherapeut gearbeitet, weil ich habe dann eine kurze Zeit im Krankenhaus gearbeitet, in der Kinderpsychiatrie. Und dieser Krankenhausbetrieb, das war einfach nicht mein Ding. Also Kunsttherapie schon. In einer eigenen Praxis macht Kunsttherapie letztlich keinen Sinn. Man muss das immer in Zusammenarbeit mit Ärzten machen, weil das ist man natürlich den Patienten auch schuldig. Weil ich bin kein Arzt. Es gibt Kunsttherapeuten, die Ärzte sind. Ja, und klar. Es gibt Kunsttherapeuten, die künstlerische Laufbahn hinter sich haben. Und das muss man natürlich immer im Zusammenhang mit einem Krankenhaus machen.
Ja, ja, klar. Was hatte ich eigentlich so konkret, wenn ich das nochmal nur kurz fragen darf, was hatte ich so konkret an diesem Krankenhausbetrieb gestört?
Diese Verwaltung, dieses ständige Aufschreiben müssen, was man jetzt gerade getan hat mit dem Patienten, da geht mehr Zeit drauf, als die Zeit, die ich mit einem Patienten künstlerisch verbringen kann. Mhm. Also das war sehr reglementierend und diese starre Struktur, die widerspricht meinem ganzen künstlerischen Wesen. Also ich habe einen ganz anderen Ansatz in der Kunsttherapie als ein Krankenhaus.
Ja, ja. War also für dich irgendwo ein Kreativitätskiller, kann man so sagen?
Schon auch, ja. Und es war dann letztlich auch, ich habe auch gemerkt, wenn ich mich darauf einlasse, ist es eine Arbeit, auf die man sich 100% einlassen muss. Das ist man den Patienten auch schuldig. Und da hätte ich dann meine eigene künstlerische Arbeit aufgeben müssen und das wollte ich einfach
nicht. Das war für dich wichtig.
Das war einfach letztlich wichtig.
Ja gut, und dann hast du eben gesagt, okay, da gibt es ja noch eine Möglichkeit, nämlich Ausbildung zum Mediendesigner. Und das war in Ulm, hast du mir erzählt.
Das habe ich dann in Ulm gemacht, einfach weil ich als Künstler auch gern alles gerne wissen möchte und können möchte, meine Kataloge selber herstellen, solche Sachen fotografieren, Webseiten selber herstellen. Das hat mich einfach interessiert, sozusagen für das eigene Marketing als Künstler.
Wo hat man denn das gemacht oder wo kann man das in Ulm machen?
Ach, das war damals eine Zusatzausbildung, wie hieß das? BIT, glaube ich, hieß das. Das war da in der Karlstraße, da hinten ums Eck. Mhm. Gibt es heute nicht mehr.
Das
war eine dröge Sache. Letztlich waren das einfach nur Programme lernen und büffeln. Ja. Und,
war das eine Privatschule? Oder
das war, glaube ich, eine private
oder
Schule.
Oder Privatuni oder irgendwas. Ja. Also das war eine private
Schule. Uni war das keine.
Naja gut, aber man weiß es ja Schule, nicht. Ja. Es gibt ja auch Universitätsstudiengänge für
aber diese Ausbildung, von der profitiere ich heute noch. Also das war wirklich eine tolle Sache. Die ging ein ganzes Jahr lang. Und das ist, was mir heute noch viel hilft und mich weiterbringt.
Gut, Thomas, also jetzt haben wir ich nenne es jetzt mal so die Stück weit Vorgeschichte, die ist ziemlich groß dann zu dem, was du jetzt heute machst. Und ich würde sagen, jetzt ist mal Zeit für so zwischendurch für eine Musik. Wenn du einfach den ersten Titel, den ich jetzt abdrücke, mal selber ansagst, das hast du ja auch mitgebracht, dann kannst du es selber ansagen. Das muss man erstmal.
Brauche ich die Brille?
Ja, wir sind auch nicht mehr so jung, gell?
So jung, du brauchst mal eine Lesebrille.
Du bist 7 Jahre jünger
als ich. Von einer Jazzsängerin von Lisa Bassange. Aus dem Album Wolke 8, das erste Stück, Lass die Schweinehunde heulen.
Bei uns zu Gast für alle, die etwas später eingeschaltet haben, Thomas Witzke, Maler, Fotograf und Installationskünstler hier in Ulm tätig. Thomas, wir haben vor der Musik so ein bisschen über deinen Werdegang auch angefangen von der Kindheit bis zum Studium oder dann am Schluss Ausbildung zum Mediendesigner gesprochen. Wie ging es dann weiter? Dann muss man irgendwann mal wirklich Geld verdienen.
Ja, das ist richtig, obwohl ich da schon auch mit der Kunst Geld verdienen habe. Aber das ist natürlich eine Sache, die mal besser läuft, mal schlechter läuft. Und da braucht man natürlich noch zweites Standbein, was nicht schlecht ist. Und da habe ich mir dann überlegt, eine Firma zu gründen, Kunstmedia, für künstlerische Dienstleistungen. Das heißt, einmal Dienstleistungen in Form von meinen eigenen künstlerischen Arbeiten für andere Unternehmen. Und durch meine Ausbildung als Mediendesigner eben auch Dienstleistungen für andere Künstler, das heißt Reprofotografie von Kunstwerken und Katalogherstellung und solche Sachen.
Hast du das eigentlich direkt nach deiner Ausbildung gemacht oder war da so ein paar Jahre dazwischen?
Da waren ein paar Jahre dazwischen. Die Ausbildung hatte ich, im Jahr 2000 beendet, die lief ein ganzes Jahr. Und habe dann natürlich immer weiter Kunst gemacht und Ausstellungen gemacht. Und da reifte dann auch die Idee, dass ich das als Firma mache. Wir sind dann umgezogen, auch mit meinem Atelier in die Weststadt nach Ulm, in die alte Hörzfabrik. Da habe ich auch die Möglichkeit gehabt, das Atelier eben so auszugestalten, dass ich auch Ausstellungen machen kann. Da habe ich jetzt auch eine Art kleine Produzentengalerie. Da mache ich ein-, zweimal im Jahr Ausstellungen, auch mit anderen Künstlern. Und da konnte ich eben diese Idee von dieser Firma verwirklichen.
Aber in der Zeit dazwischen, du hast jetzt gerade erzählt, hast du auch schon Ausstellungen gemacht. Was waren das für Ausstellungen? Was hast du gezeigt?
Ich habe viel Rauminstallationen gezeigt. Das ist jetzt im Radio natürlich ein bisschen schwierig über
ja, aber man kann Maler, trotzdem vielleicht ein bisschen ja,
zum Beispiel eine Arbeit, die habe ich jetzt auch wieder ausgegraben, die ist jetzt 20 Jahre alt, die heißt Stundenbücher. Das ist eine Arbeit, die muss man sich vorstellen. Das sind 24 Bücher, die sind so circa 80 Zentimeter groß, wenn man sie aufschlägt, dann eben knapp einen Meter breit. Die liegen alle auf Lesepulten und diese Lesepulte, also 24 Lesepulte, stehen in Form einer 8 oder in dieser Unendlichkeitsschlaufe im Raum. Die Lesepulte, dann gibt es eine Tagesschlaufe eben, da schauen die Lesepulte nach außen und schließen sich in der Nachtschlaufe dann eben nach innen. Und auf jedem dieser Pulte liegt ein Buch, in jedem Buch sind 60 Seiten, für jede Minute der Stunde eben eine Seite. Und so deckt diese Installation Stundenbücher eben einen ganzen Tageslauf einer Person oder von mir als Künstler eben ab. Die Idee war damals eigentlich sowas zu machen, weil ich mich immer geärgert habe, wenn ich Künstlerbücher in Ausstellungen angeguckt habe, dass die meistens unter Vitrinen waren, also als Objekte ausgestellt wurden und der Akt des Blätterns nicht möglich war. Und deswegen habe ich diese Arbeit gemacht, dass der Besucher auch in diesen Büchern eben blättern kann und die Installation auch immer verändert.
Mir fällt jetzt aber gerade noch was anderes ein. Also einerseits, klar, natürlich, eine tolle Geschichte, wenn man selber mal was tun kann und nicht, wie gesagt, immer hinter Glas. Das stört mich ehrlich gesagt auch manchmal. Aber du hast ja vorher erwähnt, du hast Kunstgeschichte studiert. Inwieweit hat eigentlich das Mittelalter dich da auch mit dieser Idee beeinflusst? Weil da gab es ja sowas wie Stundenbücher.
Also Mittelalter war auch ein Schwerpunkt in meinem Studium und das ist für mich eine ganz wichtige Zeit, auch künstlerisch. Da gab es eben die mittelalterlichen Stundenbücher, das waren die Andachtsbücher, die eben gezeichnet wurden für die besseren Herrschaften, die weltlichen oder die klerikalen eben. Da gab es ja auch eine andere Stundeneinteilung, also nicht diese 24 Stunden, die wir heute eben kennen. Und das ist natürlich, die waren reich bebildert, diese Bücher, und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte.
Waren deine eigentlich auch bebildert oder war das was zum Lesen?
Da ist alles drin. Dann sind Texte drin, Zeichnungen, Fotografien, Collagen. Jedes Buch hat ein eigenes Thema. Also morgens aufstehen und dann vormittags die Arbeit. Und das ist unterschiedlich. Sind Texte drin,
ist alles drin. Das ist interessant, weil das kam jetzt vorher noch nicht so zur Sprache. Weil vorher haben wir gesagt, okay, jedes Buch hat 60 Seiten. Aber dass das natürlich dann thematisch zur Stunde passt.
Die sind zum Teil auch abstrakt. Manche sind gegenständlich. Zum Beispiel ein Nachtbuch heißt Gebet und Schlaf. Da sind 4 Seiten nur mit Blattgold vergoldet. Das symbolisiert das Gebet für 4 Minuten. Und die restlichen 56 Seiten sind schwarz, einfach mit schwarzer Tinte. gedrängt.
Und keine erotischen Träume.
Die kommen dann später. Da gibt es eine kleine Traumzeit und eine große Traumzeit.
Das ja, gut. Also das war jetzt hier der Tiefschlaf. Genau. Okay, jetzt schwarz der Tiefschlaf. Genau. Okay, man betet und dann...
Ja, aber Erotik kommt auch vor. Ah, ja. Ein Buch, ein Nachmittagsbuch heißt Sex und Blumen. Das gut, ist auch ganz schön.
Sex. Genau. So ähnlich. Okay, gut. Also, ja. Nee, aber klar, gehört doch auch dazu zum täglichen Leben. Also, deswegen frage ich natürlich, da bin ich immer ganz so ungeniert. Gut, also jedenfalls, du hast da Ausstellungen gemacht und das ist jetzt schön, als immer so ein konkretes Beispiel für so eine Rauminstallation. Ich denke, das kann man sich wirklich gut vorstellen. Ja, also, selbst wenn man jetzt im Radio ist. Ja. Weiß man, wie sowas ausgesehen hat. Also gut, dann denke ich, können wir jetzt aber wirklich zur eigentlichen Firma, zu deinem Kunstmedia heißt es.
Die heißt Kunstmedia, das ist so ein Kunstbegriff, den ich geprägt habe, der eben einerseits Kunst dokumentieren soll und auf der anderen Seite, dass ich eben mit verschiedenen Medien arbeite, in den Kunstwerken selbst eben, ob das jetzt Fotografie ist oder Video. Oder eben als Dienstleistung sowas anbiete für andere Künstler auch.
Ja. Okay, also jedenfalls dann kommen also Leute, Firmen, andere Künstler zu dir.
Ja.
Und vielleicht können wir da so mal exemplarisch irgend so einen Auftrag mal durchgehen.
Ja, ich habe jetzt einen sehr schönen Auftrag gemacht, den habe ich letztes Jahr abgeschlossen. Der ist sogar noch nicht ganz fertig. Es ist ein Kunst am Bauprojekt hier in Ulm im Lettenwald oben in Böfingen. Und das ist was ganz Spannendes, das hat man auch noch nicht so oft gemacht. Da habe ich für drei große Hausfassaden, das sind Wohnhäuser, die neu gebaut werden oder jetzt fertiggestellt sind. Das größte ist bis zu 9 Stockwerken hoch. Da habe ich für jedes dieser Häuser für eine Fassade die Glasfassaden gestaltet. Und zwar haben wir da überlegt am Lettenwald, das Thema war Wald. Ich habe so ein stilisiertes Waldbild auf diese gesamte Fassade jeweils gemacht und wir haben da diese Technik, diesen digitalen, keramischen Digitaldruck auf Glas benutzt. Das heißt, da wird eine Glasscheibe, also die dann später diese Fensterscheibe ist, wird mit digitaler Tinte bedruckt, im Prinzip wie ein ganz normaler Drucker. Und das sind aber keine normalen Tinten, sondern keramische Tinten. Das heißt, es ist wie eine Glasur. Und das wird dann gebrannt in dem Ofen. Gleichzeitig wird durch diese Hitze die Scheibe auch zu einer Sicherheitsglasscheibe. Und diese Farbe brennt sich dann eben ein und ist im Grunde wie Glas auf Glas, eine Glasfarbe auf Glas, also wie eine Glasur, im Grunde ähnlich wie ein Kirchenfenster.
Kann man sich das so vorstellen, diesen Drucker, wie so ein überdimensionaler Tintenstrahldrucker?
Ja, wie ein großer...
So umeinander fährt immer die Glasscheibe, kann ja nicht hin und her fahren,
wie so ein großer, der Druckkopf. Wie so ein großer Plotter, da fährt dann diese Glasscheibe flach rein. Wir haben das in der Nähe von Leipzig machen lassen. Es gibt ein paar Hersteller oder ein paar Anbieter, die das machen. Und da wird diese Scheibe dann eben bedruckt. Gleichzeitig geht sie erstmal durch einen kleinen Ofen, dass die Farbe auch nicht zerlaufen kann. Mhm. Und dann wird sie hinterher nochmal richtig gebrannt. Und das Ganze, diese Scheibe, wenn die dann eine Sicherheitsglasscheibe ist, wird die dann verbacken noch mit anderen Isoglasscheiben, dass das eben isoliert. Das ist ja immer so ein Packen aus drei Scheiben mit einem Vakuum dazwischen. Und es war etwas kompliziert, weil wir ja einfach auch nicht nur wie so ein Puzzlespiel diese Baumstruktur immer, es sind 200 Einzelscheiben gewesen, dass sie auch an den richtigen Positionen sind, sondern wir mussten auch auf die richtigen Glasarten achten, weil manche Scheiben eben Sicherheitsglasscheiben sind und manche eben Normalglasscheiben. Und es war etwas kompliziert, hat auch länger gedauert, als ich gedacht habe, aber es hat eine verblüffende Wirkung. Also wer Lust hat, mal in Lettenwald zu gehen, da oben, Otto-Eicher-Straße, glaube ich.
Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das farbig oder ist das nur so ein Relief, wo die Farbe dann durch irgendwie Reflexionen steht?
Wir hatten 6-7 Probescheiben machen lassen vorher, weil wir noch nicht wussten, welche Farbe wir nehmen. Es ist in dem Fall einfarbig, aber man kann das natürlich vielfarbig drucken. Man kann da Fotos drucken, Zeichnungen. Diese Arbeit ist letztendlich keine Fotografie, sondern eine Vektorzeichnung, weil man da schärfere Ränder hat. Und wir haben uns für ein ganz helles Grau entschieden, weil diese Bilder ja auch von den Wohnungen von innen zu sehen sind. Und die sind ja fest, also die müssen auch mehrere Jahrzehnte erträglich sein.
Ich wollte es gerade sagen, genau, man muss also, es ja aushalten, nicht jedes Mal dann,
genau,
wie wird meine Tochter sagen, Augenkrebs kriegen.
Genau, und das muss auch dezent sein, dass man das dann gut aushalten kann.
Also so sieht jetzt so
aber eine Arbeit aus. Es ist eine spannende Arbeit, es dürfte eines der größten Glasfassadenbilder überhaupt in Deutschland sein. Und es war eine technische Herausforderung auch, das in dieser Größe zu bewerkstelligen. Da sind natürlich viele Industriefirmen mit beteiligt, das Ganze zu koordinieren. Das ist auch nicht so ganz einfach, aber letztendlich hat es dann doch gut geklappt.
Sag mal, kommt das also irgendwo auch insofern in die Öffentlichkeit, dass das, sagen wir mal, in Fachzeitschriften, Zeitungen, dass das da irgendwie publiziert wird, was du da jetzt
also
gerade mit den, ja, das ist ja jetzt nicht irgendwas Triviales gewesen.
Nee, das ist schon was Großes. Ob die Südwestpresse darüber schreibt, das weiß ich nicht.
Das ist eine andere Frage, da müssen wir uns jetzt hier nicht
die
auslassen.
Die Südwestpresse, die lassen wir mal aus vor. Aber der Bauträger hat gesagt, sie wollen es mal in eine Architekturzeitschrift bringen, weil es wirklich, es sieht irre aus, wenn man davor steht, das ist insofern sehr lebendig, weil je nach Lichteinfall und Standpunkt verschwindet dieses Bild wieder, wenn die Reflexion stärker wird oder der Hintergrund heller oder dunkler wird, wirkt es sehr lebendig und das ist, hat eine verblüffende Wirkung.
Das ist also auch eine Art Installation, Kunst am Bau, aber irgendwo auch eine Installation, es tut sich ja da auch was.
Eine Bildinstallation, die durch den Wechsel des Lichts auch lebendig ist.
Hat da so eine Dynamik irgendwo drin, obwohl es eine starre Sache an sich ist, materialmäßig starr, ist trotzdem eine Dynamik.
Ist auch anders morgens, in der Morgensonne anders als abends oder wenn von innen Licht rausscheint, also wenn im Treppenhaus Licht ist zum Beispiel, dann wirkt es wieder ganz anders. Neulich war ich oben und da hat mich ein Handwerker dann gefragt, ja, haben Sie das gemacht? Da habe ich gesagt, ja. Also hat er gesagt, jetzt muss ich echt was loswerden. Da haben sie gesagt, jetzt kommt wieder irgendeine Schimpftirade. Und das ist ganz toll, wenn Sie das so sehen, ist ja super, aber warten Sie da schon mal nachts? Da habe ich gesagt, ich war noch nicht nachts, ich will es noch fotografieren. Da habe ich gesagt, müssen Sie nachts, wenn das Treppenhaus beleuchtet, das sieht irre aus. Also das gefällt mir einfach, wenn die Handwerker da auch so mitfiebern und wenn denen das auch gefällt.
Ja. Warst du da mal nachts jetzt oben?
Nee, immer noch nicht.
Du hast also diese Sache doch gar nicht gesehen.
Okay, genau.
Gut. Gut, würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Musikunterbrechung. Wieder das
dann habe ich für dich. The Tempest von Bob Dylan mitgebracht. Der zweite Song, Soon After Midnight.
Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold zu Gast. Thomas Witzke, Künstler, Maler, Fotograf und auch Installationskünstler, also eine ganze Menge. Vor der Musik waren wir bei deinem Unternehmen angekommen, Kunstmedia, und ein Beispiel, das erzählt, diese Glasfassade in Lettenwald heißt das Ding in Böfingen.
Genau.
Und dass du jetzt auch mal demnächst nachts noch hochfährst, um das anzugucken, diese Glasfassade. War also ein Auftrag für ein Unternehmen. Vielleicht gerade, bevor wir zum nächsten Teilthema übergehen, was Beispiel für eine weitere Auftragsarbeit für ein Unternehmen?
Ja, ich habe mal für eine Ulmer Firma, eine Dienstleistungsfirma für Computergeschichten, eine Arbeit gemacht. Da habe ich in Öl die Mitarbeiter porträtiert. Ein Quadratmeter groß, die Arbeit heißt Netzwerkfragmente. Sozusagen Netzwerk hat auch was mit dieser Firma zu tun. Und die Fragmente eben, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit, während ihrer Arbeit, das war auch eine ganz schöne Sache. Ist aber schon ein paar Jährchen her.
Und vorher hast du schon ganz kurz erwähnt, dass deine Firma Kunstmedia, dein Unternehmen, wie man es immer nennen will, auch Dienstleistungen, sagen wir mal, jetzt für Künstler anbietet.
Ja, das ist das andere. Ich bin natürlich als Künstler auch, arbeite ich auch gern mit anderen Künstlern zusammen. Und nachdem ich auch dieses Mediendesign, diese Ausbildung gemacht habe und meine eigenen Kataloge, meine eigene Reprofotografie mache, kann ich das natürlich auch mit dem Equipment, das ich eh schon da habe, auch für andere Künstler natürlich anbieten. Also zum Beispiel auch Großformatdrucke für Fotografen biete ich an oder eben Katalogproduktion für Künstler, solche Sachen, Kunstbuchproduktion. Ich habe da auch einen kleinen Verlag gegründet, Kunstmedia Edition, wo ich eben sowas mache. Auch wenn ich Ausstellungen mache, Kunstmedia Galerie, wenn ich andere Künstler zeige, dann mache ich immer einen kleinen Katalog dazu, um diese Reihe auch zu dokumentieren. Und auch als kleines Dankeschön für die Künstler, die sich da bereit erklären, weil wir sind keine Verkaufsgalerie, sondern eben eine Produzentengalerie. Für die Mühe, die sich die Künstler da machen, bekommen die von mir dann eben diesen Katalog auch.
Also solche Dinge, Fotografie, Druck, solche Sachen machst du. Und eine Zusammenarbeit, das ist ja ein bisschen mehr als eine Dienstleistung. Was verstehst du darunter?
Naja, eine Zusammenarbeit insofern, wenn ich mit anderen Künstlern jetzt auch Ausstellungen gemeinsam mache, die Künstler, für die ich fotografiere oder für die ich arbeite, mit denen bin ich dann letztlich meistens auch befreundet. Und es sind gibt dann natürlich auch Anregungen für andere Ausstellungen oder dass man mal zusammen ausstellt, solche Sachen. Also das ist ja einfach, das sind nicht einfach Kunden für mich, sondern das sind Freunde. Und das ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil Künstler sind immer sehr heikel mit ihren Produkten und ihren Arbeiten. Und das geht natürlich ohne eine Vertrauensbasis nicht. Und ich selber habe so viel Bilder schon weggeworfen, die ich bei irgendwelchen Dienstleistern habe herstellen lassen in der Fotografie von irgendwelchen Agenturen, die mir einfach nicht so getaucht haben. Und das heißt, es muss eine sehr enge Zusammenarbeit mit anderen Künstlern sein. Weil man weiß nie genau, wie derjenige das haben möchte. Da gibt es viele Stellschrauben, wie man das regeln kann. Bei Großformatdruck für Fotografen zum Beispiel. Also der muss damit dann dabei sitzen. Und da ergeben sich natürlich dann auch Freundschaften. Und das ist auch so gewollt. Und ein Netzwerk unter Künstlern, was natürlich auch schön ist.
Was war denn so die letzte Ausstellung, die du beziehungsweise allein oder mit anderen gemacht hast?
Also die letzte größere Ausstellung war, das ist auch schon drei Jahre her, die in der Triennale. Da habe ich den Publikumspreis gewonnen, Triennale Ulmer Kunst im Ulmer Museum. Da habe ich eine Fotoarbeit gezeigt, Ulm und Alb. Das war ganz schön. Ich werde jetzt dann dieses Jahr im Sommer eine sehr schöne Ausstellung machen in Kaunas in Litauen. Das hat die Patricia Gelite, auch eine Ulmer Künstlerin, die aus Litauen kommt, die hat das initiiert. Das machen wir zusammen mit der Esther Hagenmeier, eine Ulmer Fotografin, Kunstfotografin, und Karin Irmer, auch eine künstlerische Fotografin aus Augsburg. Da machen wir eine Ausstellung zu dritt mit Arbeiten, die rund um die Fotografie gehen. Ich werde dort Vektorzeichnungen, großformatige Vektorzeichnungen von Museumsräumen zeigen, die nach Fotografien gezeichnet sind. Die Arbeit heißt L'Art pour l'Art und das ist die Arbeit, an der ich im Moment gerade ganz intensiv arbeite.
Also Kunst um der Kunst willen.
Kunst um der Kunst willen, genau. Und es ist für mich, sind Museen oder ein musealer Zusammenhang, musealer Raum, ist für mich was ganz Wichtiges und eine ganz große Kulturleistung und es ist sozusagen eine Hommage an das Museum an sich. Ja. Und das werden Bilder von europäischen Museen, die ich dort zeichne, und die Idee ist eben, diese gezeichneten Bilder genau an diesen Ort zu hängen, wo die Ursprungsfotografie gemacht wurde.
Ah ja, das heißt, da hängt es dann. Das heißt, du fotografierst da jetzt, also mal, sagen wir mal rein theoretisch, genau, das irgendeinen Raum im Ulmer Museum.
Zum Beispiel, ich habe jetzt, diese Arbeiten werden 2016 im Kunstmuseum in Heidenheim gezeigt auch. Und da habe ich eine Ecke von diesem Museum, das ist ein wunderschöner alter Jugendstil-Ausstellungsraum, das war mal ein Hallenbad. Und da habe ich eben eine Ecke aus diesem Museum gezeichnet. Und da kann man dann in dieser Ausstellung dieses Bild natürlich genau an diesen Ort hängen, dieses Motiv zeigt. Und es ist natürlich so ein, sagt der Titel ja auch, L'Art pour l'Art, so eine Reflexion, die so hin und her geht.
Ja, das ist eine interessante Idee. Wie kommt man da auf sowas?
Das weiß ich auch nicht, wie man auf sowas kommt. Das ist es, irgendwann ist es, ja, es entwickelt sich oft. Es ist bei mir auch so, dass ich an einer Arbeit arbeite und sozusagen das Abfallprodukt dieser Arbeit ist dann der Kern der nächsten Arbeit.
Das ist einfach entsteht. Auch ein Stück, weil die Erfahrung, ja. was man so gemacht hat.
Also es sind bei mir natürlich immer sehr sehr große Arbeiten. Ich male nicht einfach ein Bild nach dem anderen, sondern das sind immer Serien oder größere Projekte. Und das ist natürlich, es dauert auch seine Zeit. Zum Beispiel diese Vektorzeichnungen sind extrem arbeitsintensiv. Da stecke ich zwischen 100 und 150 Stunden pro Bild in so eine Zeichnung. Das hat eine ganz eigene Wirkung dann. Und das ist natürlich viel Arbeit.
Ja, klar. Gerade nochmal auf diese Ausstellung, vielmehr auf den Publikumspreis. Du hast mir vorher auch erklärt, jetzt weiß ich es nämlich, was eine Triennale ist. Das ist alle 3 Jahre. Jetzt weiß
genau.
Ich es. Und Biennale, das ist nichts Schönes, sondern alle 2 Jahre. Und gut, ist vielleicht natürlich auch schön. Und Publikumspreis, wie kriegt man denn, wie tut das Publikum, dann stimmt es irgendwie ab und sagt, das hat uns jetzt am besten gefallen?
Ja, ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe das zum ersten Mal bei der Triennale auch mitgemacht. Das war eine externe Jury, was mir immer ganz gut gefallen hat, weil in Ulm kochen die alle immer ganz gern in ihrem eigenen Saft. Und ich finde es ganz schön, wenn da Externe auch mal kommen. Und es ist eigentlich ganz einfach, da liegen Zettel aus. Während der Ausstellung kann jeder Besucher den Zettel ausfüllen, welche Arbeit ihm am besten gefallen hat. Das wird dann am Ende ausgezählt und so kriegt man eben einen Publikumspreis.
Und das waren die Alpsachen, Ulm-Alp?
Das war eine fotografische Arbeit, zwei Bilder, also ein Diptychon aus diesem Ulm- und Alpfries.
Und das ist jetzt auch in einem Buch zu sehen, das du mir mitgebracht hast.
Das habe ich dir als Geschenk mitgebracht, dass du mir wohlgesonnen bist
heute. Das bin ich immer, auch wäre ich auch ohne. Ich bin meinen Gästen immer wohlgesonnen.
Genau.
Das ist jetzt nicht dahergeschwätzt. Die Leute, die mich regelmäßig hören, die wissen, dass das
und stimmt. Das ist eine Arbeit aus 20 bis 30 Einzelfotos. Die zeigt Landschaften aus von der Alp und Architektur von der Ulmer Innenstadt und zum Teil auch von Neu-Ulm und hat eigentlich der Kern dieser Idee ist, dass Städte in ihrer Ausstrahlung so sind wie die Landschaften, in der sie entstehen. Also wenn man Bilder sieht von einer griechischen Stadt oder von einer spanischen Stadt, dann weiß man, auch wenn man die Stadt nicht kennt und nicht weiß, welche Stadt es ist, dann weiß man, das ist in Spanien oder man weiß, das ist in Griechenland oder in Italien. Und so ist es eben hier auf der Schwäbischen Alb auch. Und die Farben, die ich auf der Schwäbischen Alb finde in diesen Fotografien, die korrespondieren oft verblüffend ähnlich mit der Architektur, die hier in Ulm neu gebaut wird und zum Glück auch. Die neue Mitte ist ja sehr grandios gelungen. Und dieses Spiel zwischen Münster und neuer Architektur, das ist ja unglaublich toll und für viele Fotografen natürlich auch reizvoll. Ja.
Wenn ich das jetzt so raushöre oder was ihr natürlich draußen nicht seht, der Gesichtsausdruck vom Thomas, du liebst die Alp, du liebst Ulm.
Ja, ich liebe die Alp. Ulm ist mehr so eine Hassliebe, aber auch Liebe.
Hassliebe? Worin steckt denn was du liebst, das hast du jetzt gesagt, zum Beispiel die neue Mitte, aber was hast du denn an
Ulm? Also ich sag mal, ich liebe die Alp natürlich, aber Hassliebe ist zu viel gesagt. Aber Ulm ist ein hartes Pflaster für professionelle Künstler.
Große Konkurrenz?
Und nein, eben gar nicht große Konkurrenz, aber wenig Gespür von Seiten der Ulmer Kulturbehörden, obwohl jetzt mit Sabrina Neumeister hat sich das auch gewandelt. Eine Frau, die ich sehr schätze, die das Ulmer Kulturamt leitet, hat sich schon auch viel getan, aber es ist wenig Verständnis da für die Befindlichkeiten und Probleme von Künstlern, die von ihrer künstlerischen Arbeit leben. Viele Künstler hier in Ulm haben einen festen Job und machen das in ihrer Freizeit, was auch gut ist und in Ordnung ist. Wow. Das ist wunderbar. Aber wenn man eben von seiner Arbeit, von seiner künstlerischen Arbeit leben will, da zum Beispiel Südwestpresse, die das erste Mal, als ich da angerufen habe, wegen einer Ausstellung, haben die gesagt, Sie schreiben nichts über mich, weil sie erstens mich nicht kennen und weil ich das zweitens professionell mache, weil ich damit mein Geld verdiene. Dann fällt man plötzlich aus dem Feuilleton, weil man sozusagen Geld damit verdient.
Das ist doch das Theater auch nicht und das kommt doch immer drin. Denn, sorry, wenn ich jetzt mal so gestänke, da dürfte doch nichts vom Theater kommen, die verdienen doch auch Geld damit.
Ja gut, vielleicht hätte ich Schauspieler werden sollen, ich weiß es nicht. Ja, aber ich will nur sagen, also ich lebe wahnsinnig gern hier in Ulm, in dieser Stadt, aber für professionelle, bildende Künstler, also das ist halt das Metier, was ich mache, ist es nicht ganz einfach.
Gut. Vielmehr nicht so gut. jetzt nächste Musik und dann haben wir gerade noch nicht mehr so viel Zeit. Dann müssen wir noch schauen, was wir am Schluss noch machen. Vielleicht dann nachher noch ein bisschen was in die Zukunft noch gucken. Genau. Und dann sind wir schon durch.
Da habe ich von Aloy Black von der CD Good Things auch den Titel Good Things.
Ein ehemaliger Kollege seines Zeichen Religionslehrer, der hat schon mal öfters fürs Fernsehen gearbeitet und der hat mir mal erzählt, immer wenn die Kamera aus ist, dann haben die hohen Herren die wirklich interessanten Sachen erzählt. Ja, und jetzt ist gerade hier Musik gelaufen, das Mikro war aus und der Thomas hat mir auch was Interessantes erzählt, aber das ist jetzt natürlich nichts Geheimes, aber ich fand es jetzt wirklich interessant und Thomas, sag's mal,
ich find's toll. Ich habe dem Rudi gesagt, weil wir uns vorhin unterhalten haben, was für ein hartes Pflaster Ulm ist für bildende Künstler, habe ich ihm gesagt, wenn neue Produkte getestet werden und auf den Markt kommen, bevor die auf den Markt kommen, werden die hier in Ulm getestet. Und wenn die es hier in Ulm geschafft haben, dann kommen sie auf den Markt und dann schaffen sie es überall, weil Ulm ist das härteste und kritischste Pflaster, das man sich vorstellen kann.
So wie im Showbusiness in New York, da gibt es da, genau. Von wem war das, Frank Sinatra oder If You Make It
If There? If you make it there, you make it everywhere.
Genau. Gut, dann sind wir jetzt so ein bisschen, wenn wir auch auf die Zeit gucken, ja, was steht denn so als nächstes an? Was hast du jetzt mit deiner Firma Kunstmedia vor in nächster Zeit?
Ja, in nächster Zeit steht diese Arbeit mit diesen Vektorzeichnungen an. Die hat sich etwas verschoben, weil ich so im letzten Jahr noch mit diesem Lettenwald-Projekt beschäftigt war. Das hat sich etwas verzögert. Und diese Vektorzeichnungen brauchen sehr viel Zeit. Die werde ich jetzt eben im April in einer Preview bei mir in der Galerie erst ausstellen. Am 18. April ist da die Vernissage. Wer kommen möchte, der ist da herzlich eingeladen. Da zeige ich die ersten 5 Bilder von diesen großformatigen Zeichnungen, von dieser La Pour La, also diese Museumszeichnungen. Und diese 5 Bilder gehen dann im Sommer, im August. Da bin ich dann den ganzen Sommer in Kaunas, in Litauen, wo wir diese Gemeinschaftsausstellung machen mit Karin Irmer und Esther Hagenmeier. Da bin ich dann im September zurück und ich denke, Triennale ist dieses Jahr auch. Aber soweit ich gelesen habe, ist dieses Mal ein Thema oben, was irgendwie scheinbar mit dem Münsterjubiläum zu tun haben soll. Und ich habe wirklich nichts, was sich mit dem Thema oben beschäftigt. Also Triennale fällt für mich dieses Jahr wahrscheinlich ins Wasser. Aber ich bin ja eh nicht da im Sommer und dann im nächsten Jahr steht eben die Ausstellung in Heidenheim im Kunstmuseum an mit noch mehr dieser Vektorzeichnungen und vielleicht auch anderen Arbeiten von mir.
Jetzt hast du das Münsterjubiläum, das war jetzt wieder eine gefährliche Sache. Du kannst dir ja jetzt denken, was ich frage, was hältst du denn eigentlich von dieser Lichtinstallation da? Mal ganz persönlich.
Im
Münstertheater.
Im Weißhaupt, oder?
Nein, da ist doch jetzt so eine Lichtinstallation.
Ich habe sie noch gar nicht gesehen.
Ach so, ja gut, dann.
Jetzt muss ich erstmal meine eigene Arbeit abends angucken.
Ja, okay,
gut, das ist so abends. Aber ich habe davon gehört, ich fand es interessant, diese Lichtinstallation. Ich vermisse nur ein bisschen mehr sichtbare Kunst zu diesem Jubiläum ums Münster rum natürlich.
Also da ist jetzt, das ist ja eine Sache, sichtbar ist es natürlich. Ja,
aber halt nachts natürlich.
Ja, tags sieht man nichts.
Tagsüber sieht man nichts. Und es soll ja dann auch im Sommer diese Sonnenkugel kommen im Münster. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache.
Was ist das denn? Ich habe es jetzt gar nicht mitgekriegt.
Ich habe jetzt den Namen nicht. Ein mexikanischer Künstler, der macht im Münster so eine Kugel. Die hängt da oben in die Decke und die wird dann von verschiedenen Beamern angestrahlt und leuchtet auch von innen. Und da sieht man, es ist sozusagen die Sonne im Münster, das sieht man auch so diese ganzen Sonneneruptionen. ist auch verknüpft mit der Bewegung der Besucher. Je nachdem, wie sie stehen, verändern sich diese Eruptionen. Und,
sorry, jetzt muss ich husten. Also auch eine Rauminstallation.
Auch eine Installation, genau.
Ja. Letzte Frage, beziehungsweise ja, was möchtest du denn noch gern loswerden? Oder was ist dir noch wichtig, was wir jetzt vielleicht noch nicht erzählt haben?
Oh, ich habe jetzt, glaube ich, schon so viel erzählt.
Ja, aber das könnte ja sein, das ist immer noch nicht alles.
Fällt mir jetzt so spontan.
Dann habe ich noch eine Frage.
Gar nichts ein.
Zu was ganz Praktisches. Ja. Also, wenn man gerade diese La Pur La Sache nimmt, du hast es jetzt gesagt, du machst das mit Vektorzeichnung, aber das ist ein Foto ist das ist die Grundlage.
Also ein Foto ist die Grundlage und es ist insofern interessant, weil es ist was ganz Neues in der Kunst. Ich mache immer gern was Neues, auch wie mit diesen Lettenwaldbildern. Und ich gehe in Museen und fotografiere dort, das manchmal mit einer großen Kamera, manchmal reicht auch ein Handy, wenn ich nichts anderes zur Hand habe. Das ist wirklich nur die Grundlage. Und dieses Bild zeigt eben diese Stimmung in diesem jeweiligen Museum. Und dieses Bild zeichne ich dann am Computer mit Vektoren nach.
Also es liegt sozusagen, du siehst es unten am Bildschirm oder du hast so ein
Screen. Man kann es unten drunter legen, genau. Und man kann es dann mit einem Tablet zeichnen, mit einem Zeichentablett. Und das wird dann mit Vektoren nachgezeichnet. Das ist eine relativ mühselige Arbeit.
Ja, das ist klar. Das
also da gibt's, es sind wirklich Hunderttausende von Linien und Flächen.
Ja, wenn es komplex ist, wird es viel. Ja.
Aber es hat den Vorteil, dass es natürlich auch in jeder Größe in dieser Schärfe produzierbar ist. Und es hat eine ganz verblüffende Bildwirkung. Einerseits was sehr dreidimensionales, andererseits eine tiefe, flächige Farbigkeit, die ich immer anstrebe auch.
Also Vektorgrafik mag ich selber auch, das ist sehr, sehr praktisch auch.
Liegt mir irgendwie, ich mache das gern, ich zeichne gern mit Vektoren.
Ich habe einmal so Kleidung verziert, habe ich so einen Kranich gemacht und dann kann man den drehen und noch drei kleine machen, die dann irgendwie auffliegen. Braucht es bloß einmal machen.
Ja.
Und die Dinger sind immer scharf. Das ist
ja, das ist das Schöne. Ja,
bei das Vektor, ist immer knackscharf. Also das ist eine tolle Sache.
Genau.
Ja, okay, dann würde ich sagen, dann machen wir mal langsam Schluss. Ich hätte jetzt natürlich noch viele Fragen, aber wir können ja noch ein bisschen zusammensitzen.
Ja, die Zeit.
Also jetzt erstmal, bevor du den letzten Titel ansagst, möchte ich noch mal ganz kurz wiederholen. Mhm. Also bei uns zu Gast jetzt hier in der Plattform war Thomas Witzke, bildender Künstler, Maler, Fotograf, Installationskünstler hier aus Ulm. Erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas, dass du da warst. War wieder eine super spannende, auch kurzweilige Sendung.
War schön,
Zeit schon wieder rum.
Danke fürs Einladen nochmal.
Ja, und jetzt vielleicht noch den letzten Titel ansagst, was vor der Ansage noch. Mein Name ist Rudi Arnold, für die, die es immer noch nicht geschnallt haben. Also okay. Thomas.
Also da habe ich als letzten Song von Adele, Crazy for You.